Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ein Polizist mit 14 Punkten in Flensburg, eine Kosmetikerin mit abgebrochenen Fingernägeln, ein Tischler mit klemmenden Türen, ein vegetarischer Fleischer, ein Gerüstbauer mit Höhenangst, eine Reinigungskraft mit Hausstauballergie, all das scheint uns irgendwie nicht mit dem jeweiligen Berufsprofil zusammenzupassen. Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, sagt man. Und wie ist das mit dem Beruf als Christ? Von Gott berufen, ist Christsein ein Beruf mit einem Berufsprofil? Gibt es da auch Dinge, Verhaltensweisen, die nicht dazu passen zu dem Berufsprofil eines Christen? Der Text, der uns für heute vorgegeben ist, hat genau das zum Thema. Es ist ein Text für die Passionszeit. Er ist nicht gerade zimperlich, ein Text zum Nachdenken, zum in sich gehen, kritisch und eindeutig. Ich lese für alle, die mitlesen möchten, aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 13 bis 19. Da schreibt Petrus: Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit der Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach dem Werk, nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr in der Fremde seid, in Gottes Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Weise eurer Väter, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Wir beten. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ein erster Gedanke: Lass dich bewegen. Liebe Gemeinde, umgürtet die Lenden eures Gemüts. Das ist nicht gerade unsere Alltagssprache. Oder wann haben Sie zuletzt zu jemandem gesagt, hey du, umgürte die Lenden deines Gemüts? Was ist gemeint? Nun, die Lende ist zunächst ein anderes Wort für die Nierengegend. Die damalige Mode, wenn man so sagen will, war so, dass man lange Gewänder trug. Die reichten von den Schultern bis zu den Füßen. Am unteren Saum war es relativ eng genäht. Große Schritte waren nicht möglich. Normalerweise hing so ein Gewand gerade von oben nach unten. Nur wenn man vorwärts kommen wollte, ausschreiten, losgehen wollte, raffte man es hoch und hielt es durch ein Seil oder einen Gürtel in der Taille oben. Dadurch konnte man große Schritte machen, laufen, vorankommen. Den Jünger Jakobus zum Beispiel, nachdem unsere Kirche Jakobi-Kirche heißt, den erkennt man schnell auf Bildern oder Schnitzereien in Kirchen, denn er hat ein kurzes oder ein eben um die Lende umgürtetes Gewand an. Er war nämlich der unter den Jüngern Jesu, der am weitesten gekommen war bei seinen Missionsreisen und Wanderungen, als Jesus sie losgeschickt hatte. Bis nach Südspanien ist er gewandert. Sie wissen schon, H.P. Kerkeling, ich bin dann mal weg, Santiago de Compostela. Nun geht es Petrus nicht um das wirkliche Wandern, um die wirklichen Lenden, die umgürtet werden sollen, sondern um die Lenden eures Gemüts, wie er sagt. Nun, wer die Lenden seines Gemüts umgürten will, muss in sich gehen. Es geht um einen inneren Aufbruch. Es geht darum, in sich das wegzuräumen, was Weiterkommen, Vorankommen, Wachsen im Glauben behindert. Ein guter Text für die Passionszeit, die uns durch die Tradition des Fastens ja nicht schlanker, sondern vor allem bewusster machen will. Umgürtet die Lenden eures Gemüts meint also, sei bereit, in dich zu gehen, loszugehen, dich bewegen, dich in Gang setzen zu lassen. Tu weg, was deinen Weg behindert, was nicht zu deinem Beruf als Christ passt. Aber Vorsicht, es geht Petrus nicht darum, aus uns lauter super fromme, verinnerlichte Heilige zu machen, die sich dann durch ihre Heiligkeit den Himmel verdienen. Seid nüchtern, sagt er. Gebraucht euren Verstand und vertraut ganz auf die Gnade, die euch durch Christus Jesus angeboten wird. Petrus macht seiner Gemeinde keine Angst, keinen Druck, er droht nicht, er stellt fest: Ihr könnt zu dem, der heilig ist. Ihr gehört zu dem, der heilig ist. Lasst euch von ihm verändern. Heilig sein heißt anders sein. Habt den Mut, anders zu sein, dich zu unterscheiden, Auffassungen zu haben, Dinge zu tun, die andere nicht verstehen wollen oder können. Ihr seid durch den Glauben Gottes Kinder. Nun lebt es auch. seid Kinder Gottes. Er schreibt in Vers 14, als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin. Begierden? Wir hören bei dem Wort schnell etwas Sexuelles, aber das ist nicht gemeint. Es ist schlicht das dauernde Begehren, einen guten Schnitt zu machen, wie man sagt. Das Bezogensein auf sich selbst und den eigenen Vorteil. Eine immer weiter um sich greifende Logik des erlaubt ist, was mir selber nützt. Wovon ich selbst etwas habe, das ist in erster Linie das, wonach ich strebe. Petrus sagt, höre auf, nur um dich selbst zu kreisen mit deinen Gedanken und Taten. Nimm die anderen in den Blick. Hab den Mut, es anders zu machen, als es dir die Logik aufnötigen will. Gemeint ist schlicht das, was wir mit den Worten von Paulus aus dem Römerbrief vorhin gesungen haben. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, geduldig in aller Bedrängnis. Macht einander Mut, ladet einander ein. Zeigt es allen, dass Jesus die Liebe ist. Schon im Alten Testament gibt es einen Satz, der es knackig auf den Punkt bringt, was es heißt, heilig zu sein und sich nicht den Begierden hinzugeben. Micha, der Prophet aus dem 8. Jahrhundert vor Christus, also wirklich ein alter Text, der schreibt, es ist dir doch gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Er ist dein Vater. Sei sein Kind. Das ist es, was Vers 17 im Blick hat. Da heißt es, und weil ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr in der Fremde seid, in Gottes Furcht. Zweitens, Gottes Furcht gegen Menschenfurcht. Liebe Gemeinde, was wird hier über Gott gesagt? Zunächst, er ist Vater. Dann, er ist der Richter. Und schließlich, vor ihm ist kein Ansehen der Person. Will sagen, in unseren Augen sind vielleicht manche höher gestellt, in seinen Augen nicht. In unseren Augen blenden und blitzen Gold und Edelsteine, Reichtum und Besitz, in seinen Augen doch nicht. In unseren Augen sind einige die Stars, die Sterne und andere nur Meteoriten, in seinen Augen nicht. Petrus zieht eine wichtige Schlussfolgerung daraus für seine Gemeinde, wie sie leben soll. Haben Sie es noch in Erinnerung? Lebt euren Glauben in Gottesfurcht, in Ehrfurcht vor ihm. Wissen Sie, wer den göttlichen Richter Papa nennt, braucht sich nicht zu fürchten. Wer den Größten zum Freund hat, der braucht den nicht zu fürchten, der unter Menschen als höher gestellt gilt. Das beste Mittel gegen die Menschenfurcht ist Gottesfurcht. Weil er jedermanns Richter ist und sein wird, musst du niemanden richten und brauchst auch das Urteil der anderen nicht zu fürchten. Solange du Gott fürchtest, bist und bleibst du frei. Wir sind so oft voll von Menschenfurcht. Was denken die anderen von mir? Tuscheln sie über mich in der Familie, in der Firma, in der Klasse, in der Gemeinde vielleicht sogar? Lass sie reden. Wenn Gott dir zum Beispiel etwas auf dein Herz legt, jemanden einzuladen, deine Zeit, dein Geld, deine Gaben für etwas einzusetzen, dann mach dir nicht darüber Gedanken, was die anderen vielleicht darüber sagen und was in dir selbst für Zweifel nagen, sondern fürchte Gott und nicht die anderen. Tu es. Dein Richter sind nicht die anderen, sondern Gott. Aber, und das ist mir sehr wichtig, liebe Gemeinde, das gilt nur dann, wenn du auch weißt, dass Gott dein Richter ist. Wenn das nicht so ist, dann ist eine solche Einstellung, lass sie reden, nur Selbstgefälligkeit. Und davon gibt es eine Menge und zu viel. Es gibt ja eine weit verbreitete Einstellung, lass sie reden, ich bin nur vor mir selbst verantwortlich. Aber das ist nicht gemeint, das ist schlimmster Egoismus, der auf andere nicht Rücksicht nimmt, der sich jeder Verantwortung für das eigene Handeln entziehen will. Das klingt vielleicht ähnlich, ist aber doch etwas ganz anderes, ja, entgegengesetztes sogar. Wer nur selbst sein Richter ist, macht auch seine eigenen Gesetze. Was Petrus meint ist, lass sie reden, du bist nur vor Gott selbst verantwortlich. Das ist Freiheit in Verantwortung, Freiheit, die teuer erkauft wurde. Vers 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Das ist das dritte Wer so erkauft ist, der weiß, was er wert ist. Liebe Gemeinde, was uns heute zumindest in Deutschland fremd ist, in Teilen Afrika gibt es das bis heute, den Sklavenhandel. Da werden im Sudan und in Nigeria vielleicht jetzt in diesem Moment christliche Dörfer überfallen und die Menschen als Sklaven verschleppt und verkauft. Es gibt inzwischen Hilfs- und Lebensrechtsorganisationen, die sich nicht anders helfen können, als Geld in die Hand zu nehmen, um die Menschen freizukaufen. Dann rücken die Banden wieder aus und verschleppen die Nächsten. Es ist ein Teufelskreis. Nun, was uns hier fremd ist, war den Menschen in der Gemeinde des Petrus vertraut. Sklaven wurden mit Gold und Silber freigekauft, zum Teil durch die Gemeinden selbst. Aber das bewahrte sie nicht für immer. Sie konnten wieder in Abhängigkeit geraten. Petrus will deutlich machen, dass einer kam, um meinen Platz dauerhaft einzunehmen. Um mich für immer aus der Sklaverei, der Knechtschaft meiner Schuld, meiner Gottvergessenheit und meiner Selbstbezogenheit zu befreien. Er ist für uns zur Sünde gemacht, schreibt Paulus einmal. Und Martin Luther nennt es den fröhlichen Tausch. Sein Kaufpreis ist unüberbietbar, weil er deinen Platz eingenommen hat, mit dir tauscht. Du bist ihm sein Leben wert. Das, liebe Gemeinde, das will zu einer prägenden Gewissheit unseres Lebens werden. Du bist wertvoll. Du hast Wert, den du dir nicht verdienen, nicht erarbeiten, nicht erkaufen musst und kannst. Es ist eine doppelte Gewissheit, eine zweifache. Nennen wir sie erstens Selbstwert und zweitens Wertschätzung. Denn als Christ darfst du auch in den anderen die erkennen, die in Gottes Augen so wertvoll sind wie du. Das ist so. Das ist schön, aber kann auch zur fast unerträglichen Herausforderung werden, denn selbst dein Mathelehrer, dein Ex-Mann, deine Nachbarin sind unendlich wertvoll in Gottes Augen. Niemals kann christliches Selbstwertgefühl zur Abschätzung und Abwertung der anderen führen. Die prägende Gewissheit deines Lebens als Christ, teuer erkauft zu sein durch das Leiden und Sterben deines Herrn, kann niemals zur eingebildeten Herablassung anderen gegenüber werden, weil die in Gottes Augen nicht weniger wert sind. Aber beginnen muss die Wertschätzung bei dir selbst. Wer sich nicht selbst wertschätzt, kann auch andere nicht wertschätzen. Und darum ganz praktisch, lass dir nicht einreden, andere könnten etwas bestimmt besser oder seien besser. Du seist zu unbegabt, zu jung, zu alt für etwas, wovon du aber denkst, das ist dran. Denke nicht, ich kann das nicht, schaff das nicht, bring das nicht übers Herz, ich bin es nicht. Nein, du bist gefragt, du bist gebraucht, du bist nötig an so vielen Stellen. Trau dich und trau es dir zu. Der, der den Kaufpreis für dich bezahlt hat, er schätzt dich wert und traut dir viel zu. Er, Jesus, hat einmal gesagt, stell dein Licht, das ich in dir angezündet habe, nicht unter den Scheffel. Seine Liebe kann und wird dein Leben verwandeln. Traust du ihm das zu? Ja, dass er dein Leben verwandelt? Dass er das kann? Dann trau es dir auch selber zu. Lege die Hand an den Pflug und schau nicht ängstlich zurück. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.